Rätsel des Unbewussten.
Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie.
Rätselwissen Folge 93. Panikzustände und Agoraphobie. Die Angst ohne Namen.
In dieser Folge geht es um die Psychologie von Panikzuständen. Wie wir sehen werden, steckt dahinter weit mehr als eine fehlgeleitete Angstreaktion. Panik öffnet den Blick auf grundlegende Zustände unserer Psyche. Begleitend dazu erscheinen zwei Vertiefungen auf unserer Förderplattform Patreon. Zum einen eine Fallgeschichte, in der wir die therapeutische Arbeit mit einer Patientin mit Paniksymptomatik schildern. Zum anderen eine zusätzliche Vertiefungsfolge, in der wir die Theorie der sogenannten Selbstzustände aufgreifen, ein in der Fachwelt entwickeltes, aber außerhalb wenig bekanntes Modell, das anschaulich macht, warum wir uns manchmal lebendig und verbunden fühlen, ein andermal blockiert, leer oder in Angst gefangen.
Wäre unsere Psyche ein Foltermeister, und manches spricht dafür, dass sie sich zuweilen in dieser Rolle gefällt, dann wäre Panik wohl eines ihrer schärfsten Instrumente. Panik gehört zu den Zuständen, die am schwersten zu ertragen sind, mit denen eigentlich kein Zusammenleben möglich ist. Gerade deshalb wird sie nicht selten auch ein Motor der Veränderung. Was immer Panik im Einzelnen bedeutet, man darf sie wie ein unüberhörbares Signal der Psyche verstehen, dass etwas anders werden muss. Panikanfälle können im Rahmen verschiedener seelischer Erkrankungen auftreten, etwa bei Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder Traumafolgestörungen. Sie existieren aber auch als eigenständiges Krankheitsbild, als sogenannte Panikstörung oder in der Fachsprache episodisch paroxymale Angst, anfallsartige Angst, die vermeintlich unvorhersehbar einsetzt. Doch was ist Panik? Warum tritt sie auf? Und wie lässt sie sich behandeln? Das Wort Panik geht zurück auf den griechischen Hirtengott Pan, ein Mischwesen aus Mensch und Tier mit Ziegenfüßen und Hörnern, bekannt für seine wilde Natur und sein Flötenspiel, die berühmte Panflöte. In der griechischen Mythologie galt die Mittagsstunde als Zeit der Panik. In der flirrenden Hitze, wenn die Dinge keinen klaren Schatten werfen und der Mensch benommen, nicht ganz bei sich ist, verliert das Ich an Festigkeit. Solange Pan seine Flöte spielt, bleiben Menschen und Tiere in einer traumartigen Benommenheit. Verstummt das Spiel jedoch plötzlich und ertönt stattdessen sein Schreckensruf, ergreift alle Lebewesen eine überwältigende Angst. Der Mythos verweist auf einen wichtigen Umstand. Panik entsteht nicht nur in Momenten äußerer Belastung, sondern vor allem in Situationen innerer Schwäche, wenn die Grenze zwischen Innen und Außen, Traum und Wirklichkeit verschwimmt. Panik hat etwas mit einem momenthaften inneren Strukturverlust zu tun, genauer gesagt, wie wir noch hören werden, mit einem charakteristischen inneren Zustandswechsel. Für Betroffene fühlt es sich oftmals so an, als würde man die Kontrolle verlieren oder verrückt werden. Doch so erschütternd dieses Erleben auch ist, klinisch gesehen ist Panik kein Anzeichen für einen irreversiblen Zusammenbruch. Sie bedeutet auch kein Abgleiten in einer Psychose. Sie ist ein Zustand extremer Alarmierung, in dem die Psyche ihre gewohnte Ordnung verliert und in dem diese Ordnung neu verhandelt werden muss. Aus psychoanalytischer Perspektive ist es zunächst wichtig, zwei Aspekte zu unterscheiden. Den Panikanfall selbst, er hat etwas Schockartiges, und den Zustand, der ihn umgibt. Dieser Zustand hat eher einen lauernden Charakter, als drohe immerzu etwas, ohne dass greifbar wäre, was. Für viele Betroffene umschreibt dieser Zustand eine belastende Wesensveränderung. Das schwer fassbare Erleben von Schutzlosigkeit, Verwundbarkeit und Entfremdung gegenüber sich selbst und der Umgebung. Manchmal bis hin zu einer veränderten Wahrnehmung von Zeit und Realität. Mit dem unheimlichen Eindruck, als würde die Wirklichkeit selbst entgleiten, ungreifbar und fremd werden. Die Welt erscheint in einer anderen Farbigkeit, düster oder umgekehrt grell und eindringlich. Diesem Zustand eignet ein Gefühl des Elends im ursprünglichen Sinn, dem Elend als das fremde, unwirtliche Land, dem man ausgeliefert ist, weil man keine Heimat in sich findet. So mag sich eine Schnecke fühlen, die ihr Haus verloren hat. Der Psychoanalytiker Donald Winnicott hat für dergleichen Zustände den treffenden Begriff der namenlosen Angst gefunden. Etwas ist auf unbegreifliche Weise verschoben, und man findet nicht mehr zurück in jene Offenheit und Lebendigkeit, in der man sich eigentlich zu Hause weiß. Wie wir sehen werden, liegt der Schlüssel zum psychoanalytischen Verständnis der Panik genau in diesem eindringlichen Zustandswechsel. Doch bevor wir uns diesem Zustand genauer widmen, wenden wir uns zunächst dem zu, was die meisten im engeren Sinn unter Panik verstehen, der Panikattacke. Ein Panikanfall ist unmittelbar erlebte Todesangst. Das Gefühl, in diesem Moment sterben zu müssen oder psychisch zusammenzubrechen. Er ist zunächst ein körperlicher Vorgang. Eine archaische, psychophysiologische Reaktion, von der Natur geschaffen, um in äußerster Bedrohung das Überleben zu sichern. In der Verhaltensforschung nennt man das auch die Circa-Strike-Phase, den Augenblick höchster Gefahr, wenn ein Tier schon die Zähne seines Angreifers blitzen sieht oder die Krallen an der eigenen Haut spürt. Alles ist in diesem Moment auf ein Jetzt gleichgestellt, gleich geschieht es. Die Atmung beschleunigt sich, der Herzschlag rast, die Haut schwitzt, Durchblutung und Muskelspannung steigen. Der ganze Körper ist auf blitzartige Flucht programmiert. Im Erleben zeigt sich das als massive, ungebundene Angst, die zu plötzlichen, sprunghaften Handlungen führen kann. Nur noch weg, weg. In sozialen Situationen, etwa bei Massenpaniken, kann sich diese Energie zu einer unkontrollierbaren Wucht steigern. Der Mensch in Panik ist dann kein bedacht handelndes Wesen mehr, sondern ein Beutetier auf der Flucht. Der körperliche Ablauf einer Panikattacke dauert in der Regel zwischen einer halben und einer Stunde. Dann kommen Puls, Atmung und Hormonspiegel allmählich wieder ins Gleichgewicht, das Angstgefühl geht zurück. Vorausgesetzt, die Gefahr ist vorbei. Ein wenig Bewegung kann diesen Vorgang im Übrigen beschleunigen, während Rückzug und körperliches Erstarren ihn eher verlängern. Panik stellt sich nicht nur in Reaktion auf äußere Gefahren ein. Sie kann auch durch innere Bedrohungserfahrungen ausgelöst werden. Ein Mann etwa erfährt beim Arzt eine lebensbedrohliche Diagnose. Zunächst ist er wie betäubt, die Psyche blendet die Realität für einen Moment aus. Doch sobald diese Abwehr brüchig wird, brandet die Angst mit voller Wucht heran. Die Krankheit verwandelt sich innerlich in einen Feind, dessen Atem man im Nacken spürt. Erst mit Unterstützung gelingt es ihm, wieder Distanz zu schaffen und Halt zu finden. Es geschieht nicht jetzt gleich. Ich habe noch Zeit. Ich nehme den Kampf auf. Eine Panikreaktion in einer solchen Situation wäre nicht krankhaft, sondern eine natürliche Antwort auf eine reale Bedrohung. Was nicht bedeutet, dass die Person keine Unterstützung bräuchte, um mit dieser Angst umzugehen. Pathologisch wird Panik dann, wenn kein nachvollziehbarer Anlass erkennbar ist. Oder wenn die Angst weit über das hinausgeht, was die Situation verständlich machen würde. Wenn also jemand Panik erlebt, ohne eine erschütternde Diagnose, ohne äußeren oder inneren Fressfeind. Besonders quälend ist es, wenn Panik scheinbar ohne jeden Anlass auftritt, weil Betroffene dann gar nicht wissen, was sie vermeiden könnten und im Grunde jederzeit mit einem Angriff der Angst rechnen müssen. Natürlich gehört zu solchen Fällen immer auch eine gründliche medizinische Diagnostik, da es auch einige organische Ursachen für Panikattacken gibt. Zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion. Auch manche Medikamente wie Asthmasprays können ähnliche Symptome hervorrufen. Warum kommt es zu einer solch massiven Angstreaktion ohne sichtbaren Anlass? Hierzu lässt sich eine verhaltenspsychologische von einer tiefenpsychologischen Ebene unterscheiden. Verhaltenspsychologisch etabliert sich bei Panik oft ein sogenannter Angstzirkel. Eine einmal erlittene Attacke kann so erschütternd sein, dass sie das Fundament innerer Sicherheit ins Wanken bringt. Man könnte sogar sagen, die Panikattacke selbst wirkt traumatisch, besonders dann, wenn sie sich nicht auf ein bestimmtes Ereignis zurückführen lässt. Weil der Zustand so furchtbar ist, versucht die Person alles, um einen erneuten Anfall zu vermeiden. Sie wird überwachsam, achtet auf jede kleinste Regung, die eine Attacke ankündigen könnte. So entsteht eine fast neurasthenische Reizbarkeit, eine übersteigerte Empfindlichkeit gegenüber eigentlich ganz alltäglichen körperlichen Veränderungen, die andere Menschen kaum wahrnehmen. Leichte Blutdruckschwankungen, Extrasystolen, kleine Quaddeln auf der Haut, Ohrrauschen, Magen-Darm-Irritationen. Solche sogenannte psychovegetative Symptome treten oft bei innerer Anspannung oder Erschöpfung auf, manchmal aber auch gewissermaßen einfach so, ohne klar erkennbaren Grund. In den Worten des vielleicht gewitztesten Hypochonders der Literaturgeschichte, Zeno, aus Italo Svevos Buch Zenos Gewissen, die mal lauten, mal leisen Einfälle des Schreckensapparats Körper. Diese Symptome werden nun zur Quelle der Angst. Zum Beispiel: Nach dem schnellen Aufstehen wird es einer betroffenen Person kurz schwarz vor den Augen. Während andere Menschen sich kurz schütteln und ihren Alltag fortsetzen, bohrt sich in die betroffene Person ein Pfeil der Angst. Was ist das? Hoffentlich kippe ich nicht gleich um. Irgendwie fühle ich mich so komisch. Bitte keine Panikattacke. Sie überwacht sich weiter, beobachtet jeden Atemzug am Frühstückstisch. Doch gerade weil sie so angespannt ist, verstärken sich die körperlichen Beschwerden. Schwindel, Herzrasen, Übelkeit. Der Schwindel nimmt zu, die Panik bricht aus. Man könnte sagen, die Attacke entsteht, weil die Angst vor der Attacke so groß ist. Der Angstzirkel. In der Folge begeben sich Betroffene meist in eine umfassende Schonhaltung. Sie versuchen, sich in einem dauerhaften Gleichgewicht zu halten. Nicht zu viel bewegen, nichts Neues zulassen, keine Situation aufsuchen, die körperliche Reaktionen hervorrufen könnte. Es ist der Versuch, sich in eine Art universelle Schutzhülle zu begeben, eine Umgebung, in der so wenig wie möglich angstauslösende Einflüsse wirksam werden können. Deshalb werden vor allem Orte gemieden, aus denen man nicht schnell zurück in diese Schutzhülle findet, wo man exponiert ist oder feststeckt. Schlangen im Supermarkt, Stau auf der Autobahn, weite Plätze. Immer dort, wo der Weg ins Sichere weit ist, wächst die Angst, wie bei einem Kaninchen, das ein offenes Feld überqueren muss, während über ihm die Adler kreisen. Menschen, die sich so einrichten, erfahren eine dauerhafte Einschränkung ihrer Lebensmöglichkeiten. Manchmal bleibt dieses System fragil. Die Angst schlägt trotz des Rückzugs immer wieder durch. Allein schon deshalb, weil durch eine dauerhafte Schonhaltung die körperliche Belastbarkeit abnimmt und schon kleinere Anstrengungen gewisse Beschwerden hervorrufen. Manchmal gelingt es aber auch, eine feste Wehrburg zu errichten. Solange die Person darin verharrt, spürt sie die Angst kaum noch. Bemerkt sie erst dann wieder, wenn das Leben sie zwingt, die Burg zu verlassen. Manche Menschen wachsen in einer solchen Burg auf und merken erst an bestimmten Lebensschwellen, wie viel Angst sie eigentlich in sich tragen. Aus psychoanalytischer Perspektive ist entscheidend zu verstehen, was Paniksymptome über das innere Leben eines Menschen aussagen. In dieser Perspektive ist Panik mehr als eine fehlgeleitete Angstreaktion. Sie zeigt einen vorübergehenden Zusammenbruch der psychischen Abwehr an. Mit Abwehr ist dabei nichts Krankhaftes gemeint, sondern jene Mechanismen, mit denen wir unser inneres Gleichgewicht halten. Abwehr ist für die Psyche so notwendig wie das Immunsystem für den Körper. Ein Gefüge, das uns hilft, mit Gefühlen, Spannungen und Konflikten umzugehen. Was kann ich vermeiden? Was blende ich aus? Worüber sehe ich mit einem zwinkernden Auge hinweg, damit meine innere Welt funktioniert? Panik entsteht dort, wo dieses System ins Wanken gerät, wo Gefühle, die bisher reguliert werden konnten, plötzlich ungebunden hervorbrechen. Wie in diesem Beispiel. Eine Frau hat früh erlebt, dass andere ihre Grenzen wenig achten. Die Eltern waren vereinnahmend, selbst emotional sehr bedürftig, hatten Mühe, ihr Kind in seinen Eigenheiten zu sehen und ein Gleichgewicht zwischen Zuwendung und Freilassen zu finden. Sie konnten sich ihrem Kind gewissermaßen nur zuwenden, wenn sie fast alles fürs übernahmen, die Bedürfnisse des Kindes zu ihren eigenen machten oder sich gekränkt zurückzogen, sobald das Kind sich abgrenzen wollte. Für die Frau ergibt sich ein innerer Konflikt. Wie kann ich einem Menschen nahe kommen, ohne vereinnahmt zu werden, ohne meine Grenzen zu verlieren? Wie kann ich zugleich für mich sein, ohne in eine unerträgliche Isolation zu geraten? Auf beiden Seiten lauert eine archaische Angst, den Kontakt zu den anderen zu verlieren oder sich selbst zu verlieren, wobei letztere Angst bei der Frau in der psychischen Gemengelage überwiegt. Die Frau entwickelt eine forcierte Selbstständigkeit und Autonomie. Sie zieht sich lange Zeit zurück, schafft unsichtbare Grenzen, hinter die kein anderer findet. Als sie sich im jungen Erwachsenenalter auf eine Partnerschaft einlassen kann, bleibt sie zunächst distanziert, benötigt immer wieder Rückzüge, um ihr Gleichgewicht zu wahren, bis das Paar zusammenzieht. Mit der Intensivierung der Beziehung greift diese Strategie nicht mehr. Der Partner kommt ihr körperlich und emotional nahe. Einerseits erlebt sie das als befreiend, andererseits gerät damit ihre bisherige psychische Ordnung ins Wanken. Eine Weile gelingt es ihr, über kleine Rückzugsgesten und eine Art dauerhaften Alarm- und Kontrollzustand, eine ihr kaum bewusste innere Grundspannung, das alte Gleichgewicht zu halten. Doch irgendwann kollabiert dieses System, in einem Moment, in dem sie die Spannung nicht mehr aufrechthalten kann. In einer alltäglichen, nicht zufällig entspannten Situation, jene charakteristische Stunde des Paaren, abends beim gemeinsamen Kochen, bekommt sie plötzlich Herzrasen, Schwindel, erlebt so etwas wie einen Riss in der Wahrnehmung der Realität, die erste Panikattacke. Ihre Angst ist groß, doch im Nachgang erscheint ihr fast noch größer ihre Scham. Für sie ist kaum erträglich, sich in einem so hilflosen Zustand gezeigt zu haben. Das bringt sie in ein entfremdetes Verhältnis zu ihrer Umgebung. Sie versucht, ihre Wallungen, die Frau nennt sie so, sie weiß noch nicht, dass es Panik ist, die sie befällt, mit immenser Anstrengung zu kontrollieren. Bis zu einem gewissen Grad gelingt ihr das. Häufig kommt es nun vor, dass sie, während außen eine normale Alltagsszene weiterläuft, sie sich innerlich völlig abgeschnitten fühlt, auf ihre Arme blickt, als seien diese ein seltsam angeklebtes Körperteil. Doch gerade dieses Entfremdungsgefühl ihrem Körper gegenüber wird zur neuen Quelle der Angst. Sie versucht, sich krampfhaft abzulenken. Nach außen hin nickt sie und nimmt am Gespräch teil. Nach innen greift die einzige, sich ständig wiederholende, angstgetriebene Frage in ihr Raum. Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Manchmal kann sie diesen Zustand nicht halten und reißt sich plötzlich aus dem Gespräch los und verlässt den Raum. Auf ihr seltsames Verhalten von ihrem Partner angesprochen, zieht sich die Frau nur umso tiefer zurück oder kann nur kurz angebunden darüber sprechen, ohne ihm wirklich mitteilen zu können, wie es in ihr aussieht. Psychoanalytisch betrachtet zeigt sich hier ein innerer Konflikt, der bislang über eine neurotische Lösung balanciert wurde. Nähe und Distanz ließen sich so regeln, dass die Frau Intimität zulassen konnte, solange Fluchtwege offen blieben. In dieser Konstellation liegt ein latentes, klaustrophobes Moment. Mit dem Zusammenziehen des Paars greift diese Lösung nicht mehr. Im wörtlichen wie übertragenen Sinne schließen sich die Türen, teilt sie den Raum mit dem Partner. Sie liebt ihn, er wird für sie bedeutsam. Und damit versperren sich ihre Fluchtwege. Frei wird nun die archaische Angst vor Vereinnahmung, die Angst, das Selbst zu verlieren, keinen Raum mehr für sich zu haben. Das ist der Frau aber nicht bewusst. Sie erlebt es vorwiegend körperlich als das Gefühl, im wahrsten Sinne des Wortes eingeengt zu werden, keine Luft mehr zu bekommen oder den Kontakt zur Realität zu verlieren. Gerade in Schwellensituationen liegen Entwicklung und Krise dicht beieinander. Findet die Psyche eine neue Lösung, kann die Frau in die Erfahrung hineinwachsen, dass Nähe nicht gleich Invasion bedeutet, dass sie sich öffnen kann, ohne sich selbst zu verlieren. Ist der Schritt zu groß oder das Gleichgewicht von vornherein sehr fragil, kann die alte Konstruktion zusammenbrechen, ohne dass ein neues System greift. Panik zeigt genau diesen Moment des Zusammenbruchs an, in dem keine Lösung gefunden wird und sich das innere Erleben desorganisiert. Deshalb ist Panik ein so vorwiegend körperliches Geschehen. Der Körper übernimmt mit seinen instinktiven Mechanismen, wo die psychische Struktur nicht mehr trägt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Struktur dauerhaft zerbricht oder man, wie viele Betroffene fürchten, verrückt wird. Fast immer beginnt die Psyche sofort, sich neu zu organisieren. Die Frage ist nur, in welcher Weise. Für die weitere Entwicklung spielt es eine große Rolle, ob die Frau und im besten Fall auch ihr Partner in der Lage sind, über das Geschehen zu sprechen und eine Sprache für die emotionale Dimension zu finden. Oder ob diese Tür durch ihre Scham verschlossen bleibt oder durch das Unverständnis ihres Umfelds. Denk doch einfach an was Schönes oder auch schlicht, es gibt doch überhaupt nichts, wovor du dich fürchten brauchst. Manchmal hemmt aber auch schon die Angst, durch das bloße Reden neue Angst zu entfesseln. Es ist von zentraler Bedeutung, ob ein Betroffener Vertrauen schöpfen kann und erlebt, dass die Angst in der Beziehung aufgefangen wird. Gelingt dies nicht durch das soziale Umfeld, kann eine Psychotherapie helfen. Unverstandene Angst bleibt immer auch ungebundene Angst, die sich nicht integrieren, allenfalls vermeiden lässt. So kann sich leicht der Angstzirkel etablieren. Die Angst bleibt schwebend präsent und die Frau muss eine Umgangsweise finden, um wenigstens ein brüchiges Gleichgewicht herzustellen. In direkter Nachbarschaft zum stets angriffsbereiten Fressfeind. Auch in diesem Fall kommt es zu einer Reorganisation der Abwehr, allerdings um den Preis einer pathologischen Stabilisierung. Die Frau muss in eine umfassende phobische Vermeidung gehen, um mit ihren Gefühlen umzugehen. Das wird ihre neue Ordnung. Möglich ist auch, dass sie Zwangssymptome entwickelt, auf zwanghafte Weise Ordnung schafft, Angst durch Rituale oder Kontrollgedanken bindet. Am schwersten ist es, wenn sich gar kein neues Gleichgewicht einstellt. Dann bleibt sie in einem dauerhaften, paniknahen Zustand, in dem die Psyche auf archaische Abwehrformen zurückgreift. Dissoziation, Derealisation oder Depersonalisation. Das Abschalten der Selbstwahrnehmung als letzte Verteidigungslinie. Solche Zustände können Monate anhalten. Auch wenn solche Erfahrungen hochbelastend sein können, sie sind therapeutisch in der Regel gut behandelbar. Das unbewusste Thema einer Person, ihre bisherige Abwehrstrategie, lässt sich oft daran ablesen, was ihr Stabilität gibt und was sie als bedrohlich erlebt. Für manche schafft gerade die Nähe des Partners Halt. Hier schlägt das Pendel eher in Richtung Verlust oder Trennungsangst aus. Andere finden ihre Stabilität eher im Rückzug. Für sie wird Nähe selbst zur Bedrohung, wie im Beispiel der Frau. Manchmal geraten Menschen auch in ein paradoxes Dilemma. Sowohl zu viel Nähe als auch zu viel Offenheit lösen Angst aus. Dazwischen bleibt nur ein schmaler Grat, auf dem sie sich einigermaßen sicher fühlen. Ein weiteres Beispiel. Ein Mann stabilisiert seinen Selbstwert, indem er unermüdlich Fleiß, Perfektionismus und Durchhaltewillen zeigt. Solange er dafür Anerkennung bekommt, hält sich sein Gefühl von Wert. Doch als er in eine Phase dauerhafter Überlastung gerät und die Kräfte schwinden, trägt dieses System nicht mehr. Zum ersten Mal spürt er, dass er nicht mehr funktioniert. Was für andere ein Innehalten wäre, löst in ihm Panik aus. Die nackte Angst, ohne Leistung nichts zu sein, innerlich zusammenzufallen. In der Folge forciert er seine Anstrengungen noch umso weiter und treibt sich umso mehr in die Erschöpfung. In psychoanalytischer Sprache ließe sich das als Zusammenbruch einer narzisstischen Konfliktlösung beschreiben. Alltagssprachlich würde man vielleicht von Burnout sprechen, auch wenn Burnout ganz unterschiedliche Ursachen haben kann. In diesem Fall zeigt sich darin vor allem der Bruch einer Selbstwertorganisation, die eng an die Leistungsfähigkeit gebunden war. Der Mann verknüpft sein Paniksymptom nicht bewusst mit Selbstwert oder Überforderung. Stattdessen inszeniert sich das innere Drama an einem Organ. Mein Herz, ich kann nicht mehr. Das Herz wird zum Stellvertreter des überlasteten Selbst. Gewissermaßen ganz wie in der kulturgeschichtlichen Tradition, in der das Herz, nicht etwa das Gehirn, der Ort ist, an dem die Seele wohnt. Es wird unaufhörlich überprüft, geschont, überwacht, obwohl alle ärztlichen Befunde unauffällig bleiben. So entwickelt sich eine sogenannte Herzangstneurose, die dauerhafte Angst vor einem Herzanfall. Auch hier reorganisiert sich die Psyche im Zeichen der Angst. Sie bindet die Angst in einer hypochondrischen Lösung an ein Organ. Der Mann entwickelt eine Schonhaltung gegenüber allen kardiovaskulären Aktivitäten, lebt mit ständiger Selbstbeobachtung und Vorsicht. Beziehungen bekommen zunehmend einen funktionalen Charakter. Ärzte sollen Sicherheit geben, Routinen den Körper stabil halten. Auch seine Partnerin braucht er immer wieder, um sich zu versichern, nimmt sie als Begleitung mit, wenn er sich in exponierte Situationen begeben muss. Sein Leben ordnet sich neu, nicht mehr um Leistung und Erfolg, sondern um den Versuch, seine fragile Stabilität zu bewahren. Mitunter ist es auch möglich, dass projektive Mechanismen vorherrschen, gerade wenn der Mann innerlich mit aggressiven Gefühlen ringt. Er wendet die unerträglichen Gefühle nach außen, schafft sich ein Feindbild, an dem er sich festhält. So etwa, dass sein verschlechterter Zustand mit der fehlenden Zuwendung in seinem Freundeskreis oder durch seine erwachsenen Kinder zu tun hätte, die von zu Hause ausgezogen sind und ihre eigenen Wege gehen. Seine Angst und Verzweiflung kann er auf diese Weise in eine Art dauerhafte Wut und Vorwurf umwandeln. Auch das trägt zur psychischen Stabilisierung bei, um den Preis einer Verzerrung der Realität bis hin zu einer paranoid getönten Wahrnehmung. Eine Lösung, die zudem ja im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung oft bewirkt, dass Menschen sich tatsächlich von ihm zurückziehen. Die Beispiele zeigen, dass Panik oft mit einer Wiederkehr des Verdrängten verbunden ist. Entscheidend ist, was hier verdrängt wurde. Das Unsagbare eines Traumas oder ein unterdrückter Teil des Selbst, für den Mann etwa jener Teil des Selbst, der in seiner leistungsfixierten Lebensführung unter die Räder gerät, wobei beides, Trauma und unterdrückter Teil des Selbst, sich nicht ausschließen. Was wir in die Gruft gesperrt haben, klopft als unheimlicher Gast an die Tür. Wichtig ist deshalb nicht nur, Strategien zu finden, diesen Gast loszuwerden oder unter Kontrolle zu binden, sondern ihn auch als Teil des eigenen Selbst zu erkennen, der nicht länger weggeschoben werden kann. Vielleicht hat der Gast ja schon länger an die Tür geklopft und wir haben ihn nicht gehört oder hören wollen, und nun hat er gewissermaßen die Tür eingetreten, um sich Gehör zu verschaffen. Panik in diesem Sinne ist weniger ein punktuelles Ereignis als vielmehr das Umschalten in einen veränderten inneren Zustand, in dem die Regeln des inneren Zusammenlebens neu festgelegt werden. Ein Verständnis dieses inneren Zustandswechsels ist für einen therapeutischen Zugang entscheidend. Die Psychoanalytiker Warren Kinston und Jonathan Cohen haben hierfür das Modell der sogenannten Psychostatik entwickelt. Sie beschrieben, dass Patienten sich in unterschiedlichen Selbstzuständen befinden können, ganze innere Organisationsformen, in denen sich das Erleben von Körper, Welt, Beziehungen und das Empfinden zur Zeit jeweils grundlegend verändert. Anders als bei der sogenannten psychischen Struktur geht es nicht um die grundlegende Architektur des psychischen Hauses, sondern die Frage, in welchem Geschoss man sich gerade aufhält. Jeder Zustand hat seine eigene Logik und Atmosphäre, fast so, als würde man in einer anderen inneren Landschaft leben. Kinston und Cohen unterscheiden 4 Zustände, die sich charakteristisch voneinander abheben. Davon sind zum Verständnis von Panikstörung diese beiden zentral. Erstens der offene Selbstzustand, ein Modus innerer Stimmigkeit. Man fühlt sich mit sich selbst und der Umgebung verbunden, innerlich weit, neugierig, aufnahmefähig. Eindrücke von außen können verarbeitet werden, positive wie negative Gefühle lassen sich erleben, ohne zu überwältigen. Auch die Zeit wirkt geordnet. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stehen in Verbindung. Frustrationen können ausgehalten werden, weil es innerlich immer ein Danach gibt. Die Landschaft gleicht hier einem offenen Gelände mit vielen Wegen und Knotenpunkten. Zweitens, der traumatische Selbstzustand. Der äußerste Gegensatz zum offenen Selbstzustand. Eine zerklüftete Landschaft, in der die Pfade abbrechen und Orientierungspunkte verloren sind. das Elend, das unheimatliche Land. Eindrücke dringen ungefiltert ein, Gefühle brechen ungebunden hervor. Die Zeit verliert ihre Kontinuität. Vergangenheit und Zukunft verschwinden, der Jetzt-Moment wird absolut. Die Psyche findet keinen Ausweg in eine vorgestellte Zukunft, weshalb sich alles so anfühlt, als würde man ins Endlose gefangen sein. Das Erleben wirkt fragmentiert, fremd, oft begleitet von den beschriebenen Derealisationen oder Depersonalisationen. Panikzustände im Sinne einer psychischen Erkrankung bedeuten, dass die Psyche in diesen traumatischen Selbstzustand gerät. Nicht jede Panikattacke befördert einen Menschen dauerhaft in diese Landschaft. Viele klingen wieder ab, ohne dass sich das innere Gefüge grundlegend verändert. Krankheitswertig wird Panik dort, wo sich ein Muster bildet. Wenn das körperlich überwältigende Erleben, Herzrasen, Schwindel, Tinnitus, mit einem Verlust innerer Struktur zusammenfällt. Panik ist dann nicht bloß ein Anfall, sondern ein innerer Zustandswechsel. Wie beschrieben, verbleibt die Psyche nicht dauerhaft in diesem desintegrierten Zustand, sondern versucht, sich neu zu organisieren. Kinston und Cohen unterscheiden dabei zwei weitere Zustände, die gewissermaßen dazwischen liegen: den objektnarzisstischen und den neurotischen Modus. Es sind Modi, in denen die Ordnung nicht mehr offen und flexibel wirkt, aber dennoch eine gewisse Stabilität verleiht. Im sogenannten neurotischen Selbstzustand gelingt es der Psyche, Spannungen in ein relativ stabiles System einzubinden. Die innere Landschaft hat Strukturen und Verbindungen, doch es gibt größere verbotene Zonen, die gemieden oder kompliziert umfahren werden müssen. Konflikte, etwa zwischen Nähe und Distanz, werden über Regeln, Rückzüge oder Kompromisse balanciert. Das Fenster zur Panik öffnet sich, wenn eine Person unversehens in eine solche verbotene Zone gerät und das fragile Gleichgewicht erschüttert wird. So bei der Frau unseres Beispiels. Sie lebte lange in einem neurotischen Modus, der sie stabil gehalten hat, wenngleich sie wahrscheinlich nur selten in einen wirklich offenen Selbstzustand kommen kann, etwas Schweres über ihrem Leben liegt. Der Zusammenzug mit dem Partner führt sie in eine verbotene Zone, womit sie in den traumatischen Selbstzustand gerät, aus dem sie sich im Anschluss kaum wieder befreien kann. Im sogenannten objektnarzisstischen Selbstzustand trägt sich die Ordnung nicht mehr aus sich heraus, sondern braucht äußere Stützen. Starre Routinen, Kontrollen, feste Bezugspunkte oder auch Menschen, die auf eine fixe Weise Sicherheit geben sollen. Beziehungen sind unter dem Druck der Angst funktionalisiert. Der andere wird gebraucht, um Halt zu geben oder Lasten abzunehmen, während es schwerfällt, selbst etwas aufzunehmen. Das Erleben gleicht weniger einer Landschaft mit Wegen als einer flachen Transitfläche mit wenigen Stationen, an denen man Stabilität nachtanken muss. Auch die Zeit wird nicht mehr als organischer Fluss erlebt, sondern als Abfolge von Etappen, die es zu überstehen gilt. Panik droht hier besonders dann, wenn diese Stützpunkte nicht mehr verfügbar sind. Der Mann unseres Beispiels, der sich bis zum Burnout arbeitet und kurzzeitig in einen traumatischen Zustand gerät, rettet sich in diesen Modus. Alles ist auf Abwehr gerichtet, das Erleben funktionalisiert, Lebendigkeit geht verloren. Nach Kinston und Cohen entspricht der desorganisierte traumatische Zustand prinzipiell einem frühkindlichen Erleben von Unintegriertheit, einer Zeit, in der die Psyche noch keine innere Kohärenz ausgebildet hat. Es gibt in diesem Zustand noch kein verlässliches Vorher und Nachher, sondern ein Erleben im Jetzt. Eindrücke sind fragmentiert, Affekte können noch nicht in Gedanken verwandelt werden. Deshalb sind kindliche Reaktionen oft nah an der Panik, sichtbar im panischen Schreien, das nicht bloß Mitteilung ist, sondern Ausdruck eines überwältigenden Erlebens. Genau deshalb braucht ein kleines Kind so viel Halt von außen, Nähe, Beruhigung, Beziehung, damit das chaotische innere Erleben reguliert werden kann. Findet das Kind eine haltgebende Umgebung, wird der unintegrierte Zustand aber nicht traumatisch. Im Gegenteil, er kann sogar angenehme Qualitäten haben, sich fallen lassen, gehalten sein, im Vertrauen, dass etwas verlässlich trägt. Aufgabe der Eltern ist es, das Kind immer wieder aus dieser inneren Überforderung in einen regulierten Zustand zurückzuführen. Weil jeder Mensch aber in seiner Geschichte Zustände innerer Desintegration erfahren hat, hat auch jeder Mensch gewissermaßen eine solche namenlose Zone im eigenen Selbst. Je stabiler aber das Gerüst innerer Bindungen, desto weniger wahrscheinlich, dass belastende Lebensereignisse einen Menschen in diese Zone stoßen. Insgesamt liegt die frühkindliche Welt nah am Traumatischen, weil die Seele in besonderer Weise verletzlich ist. In Freuds Metapher: Ein Nadelstich, der einem erwachsenen Tier nichts anhaben würde, kann die Larve tiefgreifend verletzen. Oft sind es nicht spektakuläre Einzelerlebnisse, sondern unsichtbare seelische Verletzungen, die später den Hintergrund von Panikstörungen bilden. Frühe Verlassenheit, überfordernde Trennungen, Zeiten der Nichtbezogenheit. Traumatisch werden sie, wenn die kindliche Psyche dauerhaft massiv überfordert ist, keine Möglichkeit hat, das Geschehen innerlich zu fassen und zu ordnen. Solche frühen Erfahrungen verschwinden nicht einfach, sondern lagern sich in der Psyche ab, oft als stumme Zonen, um die das Kind seine Entwicklung herum organisiert. Nach außen kann es reifen, Sprache lernen, Beziehungen eingehen. Doch im Innern bleibt ein Bereich versiegelt, ohne Ausdruck und ohne erzählbare Geschichte, unverbunden mit dem übrigen Erleben, vielleicht nur als ganz körpernahe Erfahrung gespeichert. Gerät ein Erwachsener später in eine Situation, die diese Zone berührt, Krankheit, Trennung, Überforderung, kann das psychische Gefüge genau dort einen Riss bekommen. Panik ist in psychoanalytischen Begriffen also immer auch Regression, ein Zurückfallen in einen fast säuglingshaften Modus, begleitet von einer säuglingshaften Suche nach Hülle und Halt und einer säuglingshaften Empfindlichkeit und Verletzlichkeit. Deshalb ist Panik so schwer zu ertragen. Sie berührt nicht nur die Angst vor der aktuellen Situation, sondern öffnet das Tor zu jenen frühen, unsagbaren Zuständen, die ohne äußere Hilfe unerträglich bleiben und vielleicht einmal tatsächlich unerträglich waren. Wie können nun solche Selbstzustände therapeutisch adressiert werden? Ein Verständnis für die Selbstzustände eines Patienten ist für das therapeutische Herangehen von entscheidender Bedeutung. Was in einem offenen, geordneten Zustand Sinn ergibt, kann in einem Angstüberfluteten gar nicht mehr aufgenommen werden oder wird selbst zur Quelle der Angst. Im traumatischen Selbstzustand geht es daher zunächst weniger um kognitives Verstehen, sondern um die Erfahrung eines fundamentalen Gehaltenwerdens, das Kinston und Cohen als primäre Bezogenheit bezeichnen. Der Therapeut muss sich mit dem Betroffenen in die Zone der Angst hineinbegeben, sich öffnen für die kleinsten Signale, Körperreaktionen und Veränderungen, die für den Patienten oder die Patientin überwältigend sind. So wie ein Elternteil sich auf die Welt seines Kindes einlässt, auch wenn er weiß, dass das Ziehen im Bauch ungefährlich ist. Oft geht es hier um ein sehr körpernahes Mitgehen und Benennen des Erlebens. Deshalb sind auch körperbezogene Ansätze, etwa die somatische Narration von Sebastian Leikert, von der wir in unserer Vertiefungsfolge gehört haben, für Menschen im Panikzustand hilfreich, vielleicht der einzige Weg, sich der traumatischen Zone im eigenen Selbst ohne überflutende Angst anzunähern. Das Heilsame entsteht dadurch, dass dieser Zustand, der bislang unsagbar und unteilbar war, allmählich einem anderen Menschen mitgeteilt werden kann. In der Erfahrung, dass das eigene chaotische Erleben aufgenommen, gehalten und mit jemand anderem verdaut werden kann, nicht vernichtend ist, verinnerlicht ein Patient etwas Neues, dass selbst namenlose Zustände in einer Beziehung gehalten werden können. Das ist oft der erste Schritt zu einer neuen psychischen Organisation. Im objektnarzisstischen Zustand steht Beziehungsarbeit im Vordergrund. Einerseits die haltende und strukturierende Rolle des Therapeuten, andererseits ein allmähliches Bearbeiten und Lockern des funktionalisierenden Beziehungsmodus. Heilsam ist die Erfahrung, dass eine andere Art von Beziehung möglich ist, eine tatsächliche Bezogenheit, die nicht Angst auslöst. Im neurotischen Zustand ist schließlich eine Verstehens- und Deutungsarbeit im klassischen Sinn wirksam. Ein gemeinsames Verständigen über innere Konflikte, das Benennen von Zusammenhängen, das Heben verdrängter Inhalte ins Bewusstsein. Wer noch mehr über Kinston und Cohens Arbeit erfahren möchte, kann in unser Vertiefungsformat zu dieser Folge reinhören, indem wir ihre Theorie genauer erläutern, wie man diese Zustände erkennt und mit ihnen umgehen kann, auch jenseits von Panikstörungen. In Therapien gilt, wenn der offene Selbstzustand erreicht wird, erleben Patienten oft ein tiefes Gefühl von Befreiung und Erleichterung. Etwas, das sie lange nicht oder noch nie gespürt haben. Doch Therapie bedeutet auch, immer wieder durch die Zonen der Angst hindurchzugehen. Solange therapeutischer Halt vorhanden ist und trägt, können diese Zustände ausgehalten und bearbeitet werden. Kinston und Cohen beschreiben dieses Durchlaufen unterschiedlicher Selbstzustände als Circle of Growth, einen Wachstumszirkel, der therapeutische Prozesse kennzeichnet. Ziel ist, dass Menschen den offenen Zustand in ihrem alltäglichen Leben immer wieder erreichen und darin einen Ort finden, an dem sie ohne Angst bei sich selbst sein, auch mit dem vermeintlich bedrohlichen Gast zusammenleben können. Zugleich gehört zu jeder Therapie, die Grenzen der jeweiligen Lebenssituation anzuerkennen. Nicht einem Ideal nachzujagen, das traumatische Stellen gänzlich tilgen will, sondern Menschen dabei zu helfen, ein Gleichgewicht zu finden, das zu der jeweiligen eigenen inneren Welt und Wahrheit passt. Deshalb sieht jedes Therapieergebnis anders aus, so unterschiedlich wie die Menschen, die Hilfe suchen.